Mit Flüssigwasserstoff in der Brennstoffzelle können wir ungefähr 95% Green Gas House Reduction erreichen. Ich weiß nicht, ob es weltweit einzigartig ist, aber ich weiß, in Deutschland sind wir die Einzigen, die sozusagen ihren Windpark selber bauen.
New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Verkehrswende an einem Flughafen. Geht das überhaupt? Der Hamburger Flughafen macht es vor mit seiner Vision Net Zero bis 2035. In unserer heutigen Folge von New Energy from Hamburg setzt Umweltingenieur Julian Klaassen die Vision vor. Ich bin Astrid Dose und leite den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Internationales und Cluster Erneuerbare Energien. Wir sind ein Industrienetzwerk in der Metropolregion Hamburg. Julian bzw. Herr Klaassen, herzlich willkommen am Mikro. Zum Warmlaufen, ich habe dich schon vorgewarnt, gibt es immer so ein paar kleine Einstiegsfragen. Energiewende bedeutet für mich?
Energiewende bedeutet für mich erneuerbare Energien, die damit zusammenhängenden, vernetzten Verbraucher und natürlich Dekarbonisierung.
Okay, also ganz nüchtern. Luftfahrt und Energiewende ist für mich kein Widerspruch, weil?
Weil die Luftfahrt schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich Innovationen getrieben hat, allein intrinsisch damals durch Energieverbräuche, durch Kerosinverbräuche natürlich und jetzt auch wieder dazu gehört, Mobilitätssektor zu sein, der am schwersten zu dekarbonisieren ist und hier auch extreme Innovationen auch wieder vorangetrieben werden, die natürlich erst sehr spät implementiert werden können, aber weil wir vor allem als Flughäfen, jetzt aus Flughafensicht, wie eine Stadt sind eigentlich, sind wir wie so ein geschlossenes System, was genau die gleichen Herausforderungen hat wie eine Stadt. Und da können wir etwas kleineren Scale natürlich zeigen, wie es funktioniert und was wir machen, um sozusagen zu dekarbonisieren, gleichzeitig neue Technologien einbringen und da auch mit den Airlines und mit allen möglichen zusammenarbeiten und zu gucken, wie können wir diesen schweren Sektor dekarbonisieren.
Wunderbar, du hast es schon auf deinem Shirt stehen, Net Zero 2035 Hamburg Airport, also ist Programm. Du hast eben ja schon ein bisschen was dazu erzählt, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen genauer ausführen. Worin besteht das genau? Man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht die Transportfahrzeuge und so weiter dekarbonisiert werden sollen oder was auch immer. Wie können wir uns das vorstellen und wie ist das Ganze überhaupt losgegangen mit dieser Vision?
Oh ja, losgegangen, ich fange mal hinten an, hat es tatsächlich vor 30 Jahren, als die Umweltabteilung gegründet wurde am Flughafen. Damals auch tatsächlich der erste deutsche Flughafen mit einer eigenen Umweltabteilung. Seitdem wird dieses Thema Umwelt bei uns vorangetrieben. Hat damals auch tatsächlich Arbeitsschutzthemen und generell Arbeitsplatzthemen gehabt, weil Umweltschutz ist auch Arbeitsschutz in dem Sinne, weil weniger Emissionen, weniger Schadstoffe. Da haben wir schon sehr, sehr viel damals losgetreten, was uns heute nach wie vor auch immer noch zugutekommt, weil wir teilweise 20 Jahre vor den Regularien sind in einigen Themen. Und 2009 wurden wir dann zertifiziert in dem sogenannten Airport Carbon Accreditation Programm. Das ist so ein Benchmark, wo ich dann alle Flughäfen parallel vergleichen kann in dem Thema Dekarbonisierung, also CO2-Emissionen. Und zwar nach einem System auf der ganzen Welt. Mittlerweile sind über 500 Flughäfen weltweit daran beteiligt. Und dann haben wir 2021 haben wir dann unser Level 3 bekommen, also die Neutralität. Wir haben relativ weit unsere CO2-Emissionen gesenkt. Damals waren das 80% Reduktion. Und haben es dann ausgeglichen. Also die Restemissionen haben wir dann mit Ausgleichszertifikaten ausgeglichen. Das war intern tatsächlich sehr stark diskutiert. Kam halt Corona, weil eigentlich war das Ziel zu sagen, wir wollen wirklich jetzt die Null erreichen. Mit Corona war das dann alles ein bisschen schwierig. Haben gesagt, okay, das Einfachste in dem Fall ist jetzt tatsächlich das Ausgleichszertifikat, was dazu führt, dass wir intern diesen dauerhaften Läufer, diese dauerhafte Position auch reduzieren wollen. Das sind immer wieder Kosten. Wir wollten uns nicht freikaufen, sondern wir wollten uns intern den Druck aufrechterhalten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir neutral mit den Restemissionen und machen jetzt aber weiter und wollen auch vor dem Branchenziel sein, wollen schneller sein und haben dann 35 uns als Marke gesetzt. Und wir sind nach wie vor der einzige Flughafen, der neutral gestellt ist, mit 80% Reduktion, was wirklich sehr, sehr gut ist, muss man sagen. Mittlerweile, ich weiß es gar nicht, wir sind jetzt bei 9.000 Tonnen letztes Jahr, Wir haben angefangen bei 40.000. Also wir sind jetzt schon über 80% Reduktion zum Basisjahr. Und ja, so kam das. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen das Ambitionsniveau aufrechterhalten. Wir wollen nach wie vor Vorreiter sein und haben uns jetzt die 35 gesetzt.
Okay. Und mal so im Vergleich zu anderen Flughäfen in Deutschland. Ich meine, der Hamburger Flughafen ist ja ein bisschen kleiner, wenn ich das sagen darf.
Aber der schönste.
Ja, bestimmt der schönste auf jeden Fall. Das würden wir alle unterschreiben. Aber so Hamburg, also Frankfurt, München sind ja deutlich größer. Ist das dann auch schwieriger für die Flughäfen, sich zu dekarbonisieren? Oder kann man das nicht so platt sagen?
Ach, es ist immer ganz, ganz schwierig, von einem Flughafen auf den anderen zu deuten oder zu vergleichen, weil es oft sehr von der Lokalität abhängt. Also wie sind meine Umgebungsbedingungen? Wie ist der aufgebaut? Ich meine, wir sind der älteste Flughafen auf der Welt an dem originalen Standort. Dementsprechend ist die Infrastruktur auch anders gestaltet als jetzt zum Beispiel München, der schon noch ein bisschen jünger ist. Die haben andere Probleme im Gegensatz zu uns. Insofern kann man nicht sagen, ja, die sind schneller, weil die sind besser, sondern teilweise liegt es auch an der Lokalität. Und wann habe ich angefangen? Also wie gesagt, 30 Jahre Vorlauf, die Früchte tragen wir jetzt.
Ja, sehr beeindruckend. Ihr seid auch dabei, einen Windpark zu errichten, habe ich gelesen. Das fand ich auch irgendwie ganz originell, Windparkflughafen. Wer genau ist daran beteiligt? Wann wird er fertig sein? Wie viel Leistung wird er bringen?
Viele Fragen.
genau. Eins nach dem anderen.
Ja, genau. Also wir sind da auch wieder ein etwas sonderbarer Flughafen, weil wir halt Land haben. Also wir haben noch das ehemalige Land, wo Flughafen Hamburg hätte gebaut werden sollen. In den 80er Jahren stand ja im Gespräch, Flughafen Hamburg geht nach Schleswig-Holstein. Das ist dann irgendwann dann gekippt worden. Dieses Gelände ist aber tatsächlich noch in unserem Eigentum. Das bewirtschaften wir, da wird Landschaftswirtschaft betrieben, da forsten wir nach wie vor Wälder auf. Das heißt, da läuft auch etwas, da wird auch viel Naturschutz betrieben von uns. Und dann wurde vom Land Schleswig-Holstein diese drei Windvorranggebiete, so heißt es, ausgewiesen. Und das dritte sollte jetzt bebaut werden. Haben wir gesagt, bevor wir das jetzt verpachten, nehmen wir das und machen da unsere eigenen Windenergieanlagen drauf. Und ich meine, es sind 6 Megawatt. Also schon relativ große Geräte. Und vor ein paar Wochen, zwei Monaten, glaube ich, wurde der Vertrag unterschrieben. Es werden die Enercon-Maschinen, die dort dann entsprechend unseren Windpark errichten und in den nächsten Jahren halt in Betriebnahme sein soll auch.
Ist das auch weltweit einzigartig oder gibt es das woanders schon mal?
Ich weiß nicht, ob es weltweit einzigartig ist, aber ich weiß, dass in Deutschland sind wir die Einzigen, die sozusagen ihren Windpark selber bauen. Ich glaube, Frankfurt hat Anteile an der Nordsee. Also da haben sie sich auch sozusagen was geholt oder eingekauft. Ich weiß nicht, ob es PPAs sind oder tatsächlich Eigentum. Aber wir sind die Einzigen, die auf ihrem eigenen Land irgendwo halt selber bauen. In Deutschland zumindest.
Sehr beeindruckend. Wir kommen jetzt nochmal so ein bisschen auf den Fuhrpark zu sprechen. Das ist ja auch ein wichtiger Bereich, um zu dekarbonisieren. Ich weiß, dass ihr am Norddeutschen Reallabor beteiligt seid. Das ist ja ein Förderprojekt, in dem wir auch als Cluster beteiligt sind. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Was ist das Reallabor und was macht ihr sozusagen in dem Projekt?
Genau, das Norddeutsche Reallabor hat als Ziel gehabt oder immer noch als Ziel, diesen Markthochlauf Wasserstoff in der norddeutschen Metropolregion um Hamburg herum zu starten und also diesen Bedarf, die Produktion, die Produkte, alles so ein bisschen zu synchronisieren und zu sagen, wir bauen jetzt hier dieses Ökosystem auf. Und das können wir nur, wenn wir viele Player haben, die da gemeinsam arbeiten, wo dieses Ökosystem überhaupt entsteht. Das heißt, wir brauchen die Verbraucher, wir brauchen die Produzenten, wir brauchen die Forschung. Das kam tatsächlich damals noch aus dem NEW, also Norddeutsche Energiewende 4.0.
Ja.
Das ist ja so ein Nachläufer gewesen. Da hat man viel, viel gelernt mit der Flexibilisierung des Strombedarfs und da hat man natürlich den Wasserstoff auch gesehen. Und wir als Flughafen, wir haben uns gedacht, wir haben den Bedarf, unsere Fahrzeuge zu dekarbonisieren. Wir können es elektrisch machen, geht aber nur bedingt in einigen Teilen, weil wir in einigen Situationen das Thema Ladeinfrastruktur haben. Wir haben Netzengpässe teilweise auch bei uns, sehr alte Infrastruktur, der Netzanschluss und all sowas. Es sind viele kleinteilige Themen und haben wir gesagt, okay, Wasserstoff ist ein sehr interessantes Thema auch für uns, weil es sehr ähnlich ist zu dem CNG, also dem Methan, was wir heute auch in vielen Fahrzeugen aktuell fahren.
Ja.
Ist das gleiche System, gleiche Handling im Endeffekt für die Kollegen.
Mhm.
Und birgt einfach den Vorteil, ich kann halt meine 18, 19 Stunden am Tag fahren, muss nur 5 Minuten oder 10 Minuten tanken und kann weiterfahren. Und da haben wir gesagt, super Projekt, da sind wir mit dabei und wollen da halt als Verbraucher auftreten.
Okay, sehr schön. Dann hast du mir sozusagen auf meinen Zettel mitgegeben, weiteres Projekt BSR High Airport. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Es sind ja immer diese berühmten Akronyme in der Projektewelt. Was heißt das?
Ja,
was steckt dahinter? Irgendwas mit Wasserstoff, würde ich mal bei High vermuten. Aber erzähl mal.
Klar. Baltic Sea Region High Airport.
Okay.
Baltic Sea Region ist ein Interreg-Projekt, das von der EU gefördert ist. Und wir hatten 21 die Idee gehabt, weil dann kamen auch die ersten Flugzeuge. Wir gehen jetzt vom Land Use, also Scope 1 und Scope 2, also die ganzen eigenen Emissionen, die jetzt Net Zero betreffen, gehen wir jetzt sozusagen in den Scope 3, also Flugzeuge, Dritte, also indirekte Scope 3 Emissionen, indirekte Emissionen, ist sehr herausfordernd. Da gehen wir jetzt mal in Richtung Fliegerei und 21 kamen so die ersten Thematiken in Richtung Kleinfliegerei, Wasserstoff, namentlich Zero Avia mit ihrer Cessna. Und da haben wir gesagt, hey, das ist ein super Projekt, da wollen wir planen ja sowieso gerade Richtung Wasserstoff. Und dann hat das sogar noch die Druckstufe gestimmt, also 350 Bar. Also es hat alles zusammengepasst. Und da haben bei uns auch so die Puzzleteile ineinander gepasst, was so die Synergieeffekte angeht. Und dann dachten wir uns, okay, lass uns doch ein Projekt machen und haben dann relativ schnell herausgefunden, als wir dann geschaut haben, mit wem könnten wir zusammentun. Wir hatten dann da Unterstützung von HPC, Hamburg Port Consulting, die mit uns diesen Antrag auch geschrieben haben. Wir haben relativ schnell gemerkt, das hat auch ein internationales Interesse. Und dann haben wir ein Konsortium zusammengestellt und dann auf einmal hatten wir die gesamte baltische Länder dabei. Also bis auf Dänemark sind alle mit dabei. Wir haben jetzt mittlerweile 16 Partner von großen Flughäfen, also Swedavia, Finavia, auch kleine, Poznan Airport, Lübeck Airport ist mit dabei, Sylt Airport ist mit dabei. 16 Partner, Forschungsunternehmen aus Latvia. Das sind, und die Idee dahinter ist tatsächlich Vorbereitung von Flughäfen auf Wasserstoff. Weil es bringt ja nichts, wenn wir als einen Flughafen irgendwie Wasserstoff haben, können, machen, was auch immer. Dann können wir einmal um Hamburg rumfliegen und Rundflug machen. Aber Fliegen ist Netzwerk. Und man hat auch gesehen, dass in den baltischen Staaten, aber auch in den skandinavischen Staaten, dieses Thema Netzwerk sehr, sehr wichtig ist. Und auch kleine Fliegerei, was bei uns ja nicht mal so ein Riesenthema ist, aber dort tatsächlich noch Relevanz hat, weil viele Naturschutzgebiete, viele Berge oder Fjords oder was auch immer, sodass wir gesagt haben, hey, lass uns doch alle gemeinsam europaweit uns anschauen, was müssen wir machen, damit wir Wasserstoff an Flughäfen integrieren können. Welche Probleme sehen wir noch? Welche Legislaturprobleme haben wir in einzelnen Ländern? Wie können wir produzieren? Wie können wir, es ist so ein bisschen eigentlich NRL in groß, nur weniger, weniger Ökosystem, sondern tatsächlich sehr flughafenlastig. Vorbereitung der Flughäfen, welche Flughäfen oder was brauche ich, um selber zu produzieren? Genau, also das ist schon sehr, sehr spannend. Und da machen wir auch Piloting Activities, also teilweise neuartige Produkte, die wir auch an Flughäfen testen wollen. Zum Beispiel in Finnland wollen wir einen Schnee, das nennt sich Snowplow Blower. Das ist ein Riesengerät, das halt Schnee schiebt und pustet und Bürsten, so also eine Riesenbürste hat,
ja.
Zum Flughafengerät. Genau.
Witzig.
Also auch eigentlich Ökosysteme in klein gedacht eigentlich.
Ja, spannend. Ja, aber passt ein bisschen, also ich weiß, Airbus hat sich ja auch, oder tummelt sich ja immer noch in dem Bereich, logischerweise. Und ich weiß, dass eine Kollegin da auch erzählte, dass fast eins der größten Bottlenecks eben am Ende die Infrastruktur an den Flughäfen ist und dass das weltweit gegeben sein muss, um überhaupt Wasserstoffflugzeuge, damit es überhaupt Sinn hat, die fliegen zu lassen.
Genau,
das fand ich ganz erhellend, als sie das sagte. Ja.
Es ist halt tatsächlich wirklich Henne-Ei, ne?
Und
wir sind da echt aneinander voneinander angewiesen.
Ja.
Und wir haben uns auch gedacht, wir haben jetzt bei unserem BSR-Projekt gehen wir auf gasförmigen Wasserstoff. Also das ist erstmal unser Fokus, weil das auch die ersten Produkte sind, die wir jetzt testen können. Das war auch 22, also vor 3 Jahren. Seitdem hat sich die Welt auch schnell weitergedreht. Aber es gibt Produkte, die wir anfassen können, es gibt Produkte, die wir testen können. Wir haben uns auch gesagt, wir können jetzt damit anfangen, mit gasförmigem Wasserstoff, also dem kleinen Bruder eigentlich vom flüssigen, wenn wir jetzt Richtung Zero E gucken. Entschuldigung. Und wir müssen alle zusammen lernen. Wir müssen, die Flughäfen müssen lernen, unsere Authority Bodies, sorry, ich habe immer noch diese englischen Wörter, also unsere ganzen Genehmigungsbehörden und alle müssen mit uns lernen, weil in einigen Guidelines, in einigen Flughafen-Guidelines oder Handbooks gibt es gar keinen Wasserstoff. Also da muss auch noch angepasst werden.
Yeah.
Teilweise fehlen auch wirklich noch Grundlagen. Und wir wollen jetzt diese Zeit nutzen, bis der große Bruder kommt, bis wir Flüssigwasserstoff integrieren müssen. Dann haben wir hoffentlich schon unsere ersten Learnings gehabt, damit wir da nicht den Bottleneck dann geben oder den Bottleneck darstellen.
Ja, das macht ja Sinn. Aber es ist eine Riesenumstellung und Luftfahrt hat ja auch wahnsinnig viel mit Sicherheit und so zu tun. Absolut. Also ich bin ja mit Luftfahrt, also es ist für uns ja ein neueres Thema, sage ich jetzt mal, aber das ist eigentlich für mich, wie soll man sagen, der größte Unterschied, dass die Prozesse einfach wahnsinnig langwierig sind bei allem, was mit Luftfahrt zu tun hat, weil natürlich Sicherheit ist überall wichtig, aber da natürlich nochmal besonders wichtig. Und
Faktor 1.
Ja. Das ich meine, wenn wir im Flugzeug sitzen, wollen wir das ja alle, dass es da auch funktioniert. Vollkommen klar. Du hast jetzt eben schon Flüssigwasserstoff ein paar Mal erwähnt, sozusagen als die Königsdisziplin oder die Kür, die dann irgendwann kommt. Ich habe auch schon Airbus erwähnt und viele wissen, dass es da auch vielleicht, wie soll ich das ausdrücken, in letzter Zeit ein bisschen dann Zurückhaltung auch wieder gegeben hat. Wie schätzt du das ein? Also wie sieht die Zukunft von Flüssigwasserstoff in der Luftfahrt aus? Wann wird es kommen? Wird es kommen?
Also wann, das kann ich ganz schlecht sagen. Ich hoffe, schnellstmöglich. Wo wir uns eigentlich alle einig sind, ist, es gibt da eigentlich keinen Weg dran vorbei. Also wenn wir als Aviation unsere Ziele erreichen wollen, dann ist natürlich SAF, also Sustainable Aviation Fuels, ist ein ganz, ganz großer Faktor und ganz wichtiger Faktor, um unsere Ziele zu erreichen, um auch die Systematik und die Flugzeuge weiterzuverwenden. Ich meine, die leben ja auch noch oder die werden ja auch noch jahrelang benutzt, die Flugzeuge. Das heißt, wir brauchen diesen Drop-in-Fuel. Aber um diese letzten 15% zur Neutralität zu erreichen, brauchen wir disruptive Technologien. Und so also die Studien sagen, wenn ich jetzt Sustainable Aviation Fuel einsetze, dann habe ich eine Dekarbonisierungs- oder eine Emissionsreduktion von 80-85%, weil ich stoße ja immer noch Verbrennungsstoffe aus, also Partikel, NOx und die führen ja auch zu einem gewissen Klimarelevanz oder Treibhausgaseffekt. Und um dann am Ende aber den letzten Punkt oder die letzte Meile zu erreichen, brauchen wir Flüssigwasserstoff oder zumindest was anderes. Elektrisch fliegen auf die Reichweite wird schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Daher ist Wasserstoff aktuell so der Punkt oder der Fuel, den wir da sehen, der das erreichen kann, mit dem wir es erreichen können. Weil mit Flüssigwasserstoff in der Brennstoffzelle können wir ungefähr 95% Klimareduktion oder Green Gas House Reduction erreichen. Und da arbeiten wir drauf hin, zumal auch momentan haben wir das Thema Verfügbarkeiten.
Ja,
ich weiß nicht, oder wir wissen auch nicht, wie wird sich das Thema Verfügbarkeiten in der Zukunft, wie wird das aussehen? Haben wir in Zukunft genug Verfügbarkeit an SAF, in 2050 beispielsweise, für alle Flieger? Oder müssen wir uns ein bisschen fokussieren auf die nur mit SAF fliegen können? Mhm. Beispielsweise Langstrecke wird immer auf Kerosin fliegen. Also da sehe ich aktuell auch keinen anderen Treibstoff, der das irgendwie kann, von der Energiedichte her und sowas. Das heißt, die Langstrecke ist, ich sag mal, rüber nach Amerika oder nach Afrika rüber, da werden wir Kerosin brauchen. Das heißt, wir müssen das SAF am Ende priorisieren auf die es wirklich brauchen. Was passiert dann mit den Kurzstrecken? Wir können viel auf die Bahn umsetzen, aber alle funktioniert auch nicht.
Mhm.
Das heißt, die müssen dann am Ende was anderes fliegen können. Und darauf bereiten wir uns vor, zumal in Hamburg der Flieger, der Zero E, den Airbus jetzt zum Beispiel plant, am Ende eigentlich 85% unserer Strecken abdecken kann. Also unser Business Case ist eigentlich diese Mittelstrecke. Wir fliegen ja nur Hubs an.
Mhm.
Und mal angenommen, wir haben irgendwann nur noch Verfügbarkeiten für Langstrecke. Wir müssen dann auch gucken, wo bleiben wir denn am Ende? Und wir wollen uns vorbereiten, dass wir nach wie vor Mobilität anbieten können, dass wir die Leute in die weite Welt rausschicken können. Und damit wir am Ende auch klimaneutral fliegen können, sagen wir, wir versuchen da jetzt uns mit Flüssigwasserstoff zu beschäftigen.
Okay, okay. Du hast schon erwähnt, dass ihr eigene Ländereien habt. Das fand ich auch sozusagen im Vorgespräch oder in meiner Recherche irgendwie ja ganz amüsant. Und ich habe auch gelesen bei euch auf der Website, dass ihr da sehr umweltmäßig unterwegs seid mit Vogelschutz und was weiß ich. Das erwartet man ja nun überhaupt nicht an einem Flughafen. Jedenfalls werde ich so, okay, krass, da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, also so oft, wie ich auch an diesem Flughafen war. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen so zum Abschluss, du bist ja auch Umweltingenieur, also nehme ich mal an, dass dir das Thema auch sowieso sehr am Herzen
liegt. Absolut.
Was macht ihr da?
Ja, was machen wir nicht, ist die Frage, glaube ich, eher. Genau, Flughafen, wie du schon sagtest, da denkt man jetzt nicht so wirklich an Umweltschutz.
Nee.
Tatsächlich haben wir sämtliche Disziplinen bei uns am Standort, auch in unserer Abteilung. Vogelschlag ist ein Riesenthema. Das ist, hat mit Sicherheit zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir halt gucken, dass die Tiere auch nicht zu Schaden kommen. Da haben wir gewisse Vergrämungstechniken mit anderen Vögeln. Also wir lassen zum Beispiel Falken fliegen, die dann die Vögel vergrämen, die so, sozusagen abgeschreckt sind, dass sie dann nicht mehr kommen, weil da ist ja irgendein Prädator, der dann Gefahr darstellt, Anführungszeichen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, Ländereien, also wie gesagt, in Kaltenkirchen haben wir da unser Gelände, wo wir seit den 70ern oder 80ern angefangen haben, auch aufzuforsten. Also wir haben über 1 Million Bäume mittlerweile gepflanzt. Zum Start unserer Neutralitätsstellung, also Airport Carbon Accreditation Level 3+, haben wir dann gesagt, okay, jetzt pflanzen wir nochmal 50 Hektar Wald. Einfach, weil wir es machen. Das taucht in keiner Bilanz auf, dürfen wir sowieso nicht, sondern wir sagen, okay, wir wollen dieses Land so naturnah belassen, wie es geht, pflanzen unseren Wald, weil wir lokal auch etwas erledigen oder machen wollen. Wir haben, glaube ich, knapp 700 Hektar Wald mittlerweile, der immer wieder jung gehalten wird, damit auch die Sequestration, also die Bindung von CO2, maximal bleibt. Also Bäume binden am meisten CO2, wenn sie ungefähr 40, 50 Jahre alt sind. Und die halten wir halt immer jung. Und da versuchen wir Klimaschutz zu betreiben, gleichzeitig aber auch Biodiversität zu betreiben, weil wir versuchen, klimaresistente Bäume zu bauen, oder nicht zu bauen, sondern aufzuforsten.
Mhm.
Also wir haben da auch Flächen, wo wir halt versuchen, ein paar andere Strukturen aufzubauen, damit er auch länger hält, weil wir sehen wirklich einen extremen Klimastress im Wald auch.
Welche Bäume sind das dann, wenn ich fragen darf? Sind das bestimmt?
Da bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Da müsste ich jetzt unseren Kollegen fragen. Aber der ist, der tauscht sich da deutschlandweit auch sehr, sehr gut aus immer.
Okay.
Wir sind PEFC zertifiziert. Also wir haben natürlich auch Holzhandel, der durch diese Verjüngung auch immer wieder stattfindet. Und genau, Biodiversität, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Auch am Standort tatsächlich. Wir unterstützen die Stadt in einigen Gebieten, wo wir dann auch teilweise Blühwiesen pflanzen, wo wir bei uns Blühwiesen pflanzen.
Ja.
Seit 25 Jahren haben wir unseren eigenen Honig, also unsere Honigbienen. Haben aber auch tatsächlich betriebliche Vorgaben, wie zum Beispiel Gewässerschutz, Luftgüte. Also da sind wir auch in der Umweltpartnerschaft in Hamburg, in der Luftpartnerschaft in Hamburg. Das sind alles so eine Themen, die bei uns im Bereich sehr, sehr allumfassend betrachtet werden, von verschiedensten Disziplinen. Wir haben Biologen, wir haben Geologen, wir haben Umwelttechniker, wir haben alles Mögliche bei uns, die sich halt mit diesem allumfassenden Thema Umwelt beschäftigen, damit der Fußabdruck des Flughafens minimal gehalten werden kann. Und wir in anderen Gebieten, da wo wir es können, sogar noch Verbesserungen betreiben können.
Wahnsinn. Okay, also das nächste Mal, wenn ich im Flughafen bin, gucke ich mal nach dem Honig. Kann man den da irgendwo kaufen?
Nee, kaufen kann man ihn nicht.
Wäre noch mal was.
Kleine. Aber nee, das ist immer so ein Giveaway. Wenn du vorbeikommst, können wir da gerne mal gucken, wo ein Glas rumsteht.
Okay, sehr gut. Ja, also richtig was gelernt. Also so viel Umwelt und Diversität an einem Flughafen hätte ich nicht für möglich gehalten. Und wir waren ja alle schon oft genug da, würde ich mal unterstellen, als Hamburger. Also vielen, vielen Dank.
Wir bieten auch Touren an, tatsächlich.
Ja, siehst du, das mache ich dann beim nächsten Mal. Sehr schön. Also vielen Dank an Julian für die
Danke
Erkenntnisse,
auch.
Für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Net Zero.
Dankeschön.